Hallo liebe Freunde und willkommen zum The Port Magazin Nummer 66. Diesmal mit eher negativen Neuigkeiten, mit schlechten Nachrichten also. Da enttäuscht Bethesda etwa mit seinem neuesten Fallout 76 Monetarisierungsstreich. Da enttäuscht 2K Games mit einem zum Launch völlig verbuggten Wrestling-Spiel. Da enttäuscht Ubisoft seine Aktionäre mit einer dramatisch gesenkten Umsatzerwartung für das aktuelle Fiskaljahr. Und da enttäuscht der Haushaltsausschuss des Bundestages die Spielebranche, was die Förderung in den kommenden Jahren angeht. Nur der Böhmermann Jan, der enttäuscht nicht. Im Gegenteil, der hat einen sagenhaften kleinen PR-Stunt hingelegt, um deutsche Prüfbehörden gegen Abzock-Mobile-Spiele in die Spur zu schicken. Aber legen wir los mit den ganzen Enttäuschungen. Bethesda bietet Bezahlabo für Fallout 76 an. Beginnen wir also mit ein paar Aufreger-News, also Geschichten aus der Welt der Shitstorms und der aufgeregten Twitter-Diskussionen. Am Ende werden wir auch noch über den Hashtag sprechen in der nächsten Nachricht. Zu Diskussionen etwa regte Bethesda am 23. Oktober an, als das Studio Neuigkeiten zum maximal mäßig beliebten As-a-Service-Spiel Fallout 76 preisgab. Und zwar freute sich der Hersteller, ein neues Bezahlabo für das Spiel anzubieten. Es heißt Fallout First und kostet in Deutschland deutlich mehr als in den USA, nämlich 14,99 € im Monat oder 119,99 € im Jahr. In den USA sind es 12,99 $ im Monat und $99,99 im Jahr. Umgerechnet ein krasser Unterschied zwischen Europa und den USA. Dieses Abo jedenfalls bietet neben Kleinkram wie monatlich einen Haufen Premium-Währung, exklusive Emotes und Icons oder ein exklusives Outfit vor allem einige besondere Spielfeatures und Spielerleichterungen. Etwa einen frei in der Spielwelt platzierbaren Schnellreisepunkt, ein auf unbegrenzt erhöhtes Lagerlimit für Crafting-Ressourcen und die Möglichkeit, auf privaten Servern zu spielen, ohne Zufallsmitspieler und zusammen mit maximal 7 eingeladenen Freunden. Diese Ankündigung traf die Community wie ein Schlag ins Gesicht, insbesondere die Art, wie sie formuliert war. Mit den privaten Welten so Bethesda biete man etwas an, das sich Spieler schon wünschten, bevor das Spiel im Oktober 2018 erschien. Doof nur, dass man den Wunsch nur zahlenden Kunden gewährt, die sich nun zusätzlich zum Kaufpreis des Spiels ein verhältnismäßig sauteures Abo kaufen müssen, um dieses Feature zu erhalten. Und diese Privatwelten wurden deshalb so oft gewünscht, weil die Spieler gerne in aller Ruhe mit Mods experimentieren wollen. Und was geht bei den Abo-Privatwelten für zahlende Kunden nun nicht? Genau, die Mods. Die gehen nicht. Zumindest ist es aktuell nicht möglich, sie auf diesen Privatwelten zu aktivieren. Das soll sich aber durchaus noch ändern. Dazu zeigt das neue unbegrenzte Lagerlimit auf, wie unnötig hier eine künstliche Verknappung in der Normalversion des Spiels geschaffen wird, die offenbar Spieler zum Abo treiben soll. Das alles versetzt nach dem Post-Launch-Versprechen, dass man für Fallout 76 nur kosmetische DLCs anbieten möchte, die Fan-Community durchaus in Aufruhr. Die Fans freuten sich dieses Jahr eigentlich auf das große Wastelanders-Upgrade für das Spiel. Ein großer DLC, der auch endlich NPCs mit ins Spiel bringen würde und die große Welt von Fallout 76 etwas lebendiger machen würde. Doch dieses Update wurde einige Tage zuvor auf das erste Quartal 2020 verschoben. Im Blogpost zur Verschiebung, in dem Bethesda zusätzliches Polishing als Grund nennt, kann man schon machen. Da wurden die privaten Welten übrigens bereits versprochen. Der Haken mit dem Abo fehlte damals aber noch, was dann die Fallhöhe für die Stimmung unter den Spielern noch deutlich steigerte. Am Ende hat also Bethesda ein empfindlich teures, inhaltlich arg dünnes Bezahlabo für sein kränkelndes Service-Spiel an den Start gefahren. Den Vergleich mit anderen Abos im Revier, etwa dem Microsoft Game Pass oder EA Access Premier, hält dieses Angebot wirklich nicht stand. Selbst in eingeschworenen Fangemeinden wie dem Fallout 76 Subreddit kippt derzeit die Stimmung. Die üblichen Branchenkritiker amüsieren sich belustigt über Bethesdas mangelndes Taktgefühl und die Spieler-Community, die scheint sich aktuell kopfschütteln zu fragen, was um alles in der Welt sich der Fallout-Entwickler dabei dachte. Aber ach. Das Angebot wendet sich sicherlich nicht an all jene, die es aus dem Stand kritisieren und sich drüber lustig machen, sondern an die paar Prozent der aktiven User, die das tatsächlich kaufen werden. Die wird es geben und die dürften dafür sorgen, dass sich das Abo für Bethesda lohnen wird. Denn ganz ehrlich, allzu hohe interne Kosten dürfte das alles kaum verursacht haben und das dürfte irgendwo in der Bethesda-Chefetage für erhobene Daumen sorgen. Shitstorm hin oder her, das ist garantiert ein Umsatzplus. Aber ach, wenn es wenigstens funktionieren würde. Denn User, die sich aufs Abo eingelassen haben, die berichten derzeit, dass die privaten Welten nicht so ganz privat sind. Zum einen finden sich in neu erstellten Privatwelten wohl angeblich teils Gegenden, wo Gegner getötet und Items geplündert wurden. Es scheint also ein bisschen, als würde das Spiel schlichtweg irgendwelche bereits existierende und von Spielern bevölkerte Serverinstanzen nehmen und als so eine Privatwelt rüberkopieren und umwidmen, und Spieler können außerdem nicht verhindern, dass Leute auf ihre Freundesliste ihren Privatwelten beitreten. Es gibt anscheinend keine Funktion, diese nur per Einladung zuzulassen, weshalb die privaten Welten derzeit, naja, nicht wirklich das bieten, was sie in der Abo-Beschreibung versprechen. Ah ja, und diese neue bodenlose Itembox, die ist auch kaputt und hat einigen Usern bereits ihre ersparten Crafting-Materialien geschluckt und nicht mehr ausgespuckt. Oh Fallout, warum musst du immer so verbuggt sein? Also, diese Woche hat sich Bethesda nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, aber hey, immerhin ist das Studio da nicht allein. Auch bei 2K Games lief es diese Woche nicht wirklich prall. WWE 2K20 enttäuscht mit miserabler Qualität zum Launch. Das am 22. Oktober erschienene Wrestling-Spiel WWE 2K20 macht derzeit aufgrund seiner mangelnden Qualität zum Release die Runde. Konkret scheint der Titel keinerlei Verbesserung gegenüber den Vorgängern zu bieten. Im Gegenteil, es geht los bei Animationsbugs, über Darstellungsfehler bis hin zur mieser Grafik oder gar der fehlenden Unterschrift auf der Autogrammkarte, die der teuren SmackDown Edition des Spiels beiliegt und ja, die eigentlich unterschrieben sein sollte. Das sorgt A für zahlreiche lustige Videos und Screenshots, die echten Schauwert haben. Ich verlinke da natürlich ein paar Sachen in den Shownotes. Und B sorgt das dafür, dass das Spiel so kaputt ist, dass einzelne User sogar ihr digital gekauftes Spiel für die PS4 refunden können. Sprich, Sony erstattet den Leuten nach kurzer Supportanfrage relativ unkompliziert den Kaufpreis zurück. Und das ist etwas, das Sony normalerweise nicht tut, sobald man im PSN gekaufte Spiele einmal heruntergeladen und gestartet hat. Diese Ausnahme zeigt also auf, in welch grauenhaften technischen Zustand sich WWE 2K20 so kurz nach Release befindet. Ein Twitter-Hashtag gibt es mittlerweile auch, Hashtag fix WWE 2K20. Und alles in allem ist der Launch des Spiels ein echtes Trauerspiel. Eines mit einem gewissen Schauwert immerhin, und in der Online-Welt der Spiele kriegt man immerhin keinen Strafzettel oder Probleme fürs Gaffen. Und ja, das ist ein Fall, wo das Gaffen fast schon Spaß macht. Der Grund für den Zustand des Spiels ist dann aber auch schnell ermittelt, denn mit dem diesjährigen Teil ist erstmals der Stammentwickler Yux aus Osaka nicht mehr an WWE 2K beteiligt. Dieses Jahr kommt das Wrestling-Spiel 100%ig vom NBA 2K-Entwickler und 2K-Hausstudio Visual Concepts, das bislang stets nur bei den WWE-Spielen mitgeholfen hat. Es scheint, als könnten sie das komplette Spiel nun wirklich nicht alleine stemmen oder zumindest nicht in der dafür vorgesehenen Zeit. Die haben schließlich auch NBA 2K20 machen müssen. Yux arbeitet derweil an einem eigenen Wrestling-Spiel, mit dem es im Team wieder Begeisterung und Leidenschaft für das eigene Projekt entfachen will. Etwas, das den Firmenleitern zufolge bei den letzten jährlichen Iterationen der WWE 2K-Spiele verloren gegangen sei. Tja, und nun hat halt Visual Concepts den schwarzen Peter auf der Hand und ist fortan für zwei jährliche Sportfranchises im Hause 2K verantwortlich. Das ist ein dickes Pensum, aber immerhin ist der Laden mittlerweile wirklich groß, mit 6 Büros und über 300 Mitarbeitern. Drücken wir ihnen die Daumen, dass sie mit dem Wrestling-Genre warm werden und ihren Rhythmus finden, denn so spaßig die Bug-Videos und die kollektive Häme angesichts ja, solcher Probleme auch ist, so wenig gönne ich irgendeinem Entwickler einen solch vermurksten Launch. Hier passt dann auch die viel zitierte Weisheit: Kein Entwickler hat jemals die Absicht, ein schlechtes Spiel zu entwickeln. Und wo wir es gerade von Spieleentwicklung haben: Ubisoft verschiebt Spiele, senkt Umsatzprognose. Am 24. Oktober veröffentlichte Ubisoft, einer der größten Publisher der Welt, ein Update zu seinen Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Fiskaljahr und hatte dabei auch einige Neuigkeiten für die Shareholder und eigentlich auch uns Spieler zu vermelden. Und holla die Waldfee, diese Neuigkeiten, die schlugen ein wie eine Bombe. Ubisoft schraubte nämlich die Erwartungen für das Fiskaljahr 2019-2020, das Ende März kommenden Jahres endet, deutlich herunter. Statt 2,18 Milliarden Euro Umsatz sollen es nun nur noch 1,45 Milliarden werden. Statt 450 Millionen Gewinn nur noch 20 bis 50 Millionen. Holy shit, das ist dramatisch. Ubisoft nennt hierzu Gründe und die lassen einen interessanten Einblick in Ubisofts Games as a Service Geschäft und dessen Besonderheiten zu. Denn die Umsatzerwartungen an den Anfang September gelaunchten Open World Taktik-Shooter as a Service Titel Ghost Recon Breakpoint, die wurden deutlich gesenkt. Angesichts durchwachsener Kritiken ist es auch durchaus nachvollziehbar, doch auch beim hochgelobten The Division 2 rechnet man mit weniger Umsatz als ursprünglich gedacht, allerdings in weniger dramatischem Ausmaß. Außerdem wurden gleich drei Spiele aufs nächste Fiskaljahr, also einen Zeitraum zwischen April 2020 und März 2021, verschoben. Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine sowie Watch Dogs Legion. Die Umsätze dieser Spiele, die fallen nun aus den Plänen für das aktuelle Fiskaljahr raus und das dürfte den größten Anteil an den geänderten Erwartungen haben. Im Gegenzug erwartet Ubisoft nun ein sehr gutes nächstes Fiskaljahr mit 2,6 Milliarden Euro Umsatz und 600 Millionen Euro Gewinn. In einem Statement zur Lage gibt sich Ubisoft-CEO Yves Guillemot recht besonnen und nennt einige Erkenntnisse aus dem aktuell kriselnden As-a-Service-Geschäft. Die Hauptgründe hierfür seien, dass es viel schwieriger sei, Interesse für einen Nachfolger eines solchen Live-Games zu generieren. Hier müsse man in Zukunft viel mehr Zeit zwischen den einzelnen Titeln verstreichen lassen. Außerdem müsse man neue Features perfekt in seine Spiele implementieren. Das Rollenspiel-Loot-System, das nennt er nicht konkret, aber ich bin mir sicher, das meint er, von Ghost Recon Breakpoint etwa, habe diesen Anspruch nicht erfüllt. Und als letzten Punkt hätte dann auch Breakpoint nicht genügend Alleinstellungsmerkmale gehabt und tatsächlich ein Deckungsshooter-as-a-Service-Spiel mit Rollenspiel-Loot-System, das bietet auch The Division 2. Es ist durchaus überraschend, dass Ubisoft diese Erkenntnisse jetzt erst trifft, nachdem die Spiele jahrelang entwickelt und gelauncht wurden. War das denen nicht von Anfang an klar? Guillemot verspricht jedenfalls, dass man diese Probleme beheben und das Spiel auch weiter betreuen und weiterentwickeln wolle. Etwas, was ich dem Unternehmen durchaus zutraue. Man denke an Rainbow Six Siege, das nach einem eher verhaltenen Launch erst ein Jahr lang verbessert und optimiert wurde, bis dem Taktik-Shooter der Durchbruch gelang und bis heute wirklich beliebt ist. Und die Sache mit den Innovationen, die perfekt in Titel implementiert werden müssen, damit sie erfolgreich seien, die wäre dann eben auch der Grund für die Verschiebungen der drei kommenden Titel und den damit verbundenen dramatischen Rückgang der zu erwartenden Umsätze. Konkret nennt etwa das Team des eigentlich für März angekündigten Open-World-Spiels Watch Dogs Legion, dass man das Kernfeature des Spiels, jeden NPC in der Spielwelt anheuern und steuern zu können, noch weiter verbessern wolle, um der Vision dahinter wirklich gerecht zu werden. Ich persönlich kann ja damit sehr gut leben. Mehr Zeit für Polishing, für wirklich durchdachtes Game Design, vielleicht sogar für weniger Stress und Crunch beim Team. Da begrüße ich es mittlerweile fast, wenn sich ein Spielehersteller traut, seine Aktionäre zu vergraulen und auf geplante Umsätze zu verzichten. Denn wie sagte Shigeru Miyamoto einst, ein verschobenes Spiel ist irgendwann gut, ein schlechtes Spiel bleibt für immer schlecht. Siehe auch Sony mit The Last of Us 2. Erst vor einem Monat gab es neue Trailer, Gameplay-Szenen, Preview-Stories und einen Release-Termin und nun wurde der bereits wieder kassiert. Schafft das Team nicht, es hat sich übernommen, sie brauchen mehr Zeit, es wird länger dauern. Damit kann ich leben. Und die Ubisoft-Aktionäre? Die denken freilich anders. Die Ubisoft-Aktie schmierte im Nachgang der Umsatzwarnung direkt mal über 20% ab. Jan Böhmermann führt Mobile-Spiel Coin Master öffentlich vor. Eine kleine Nachricht zum Thema Jugendschutz und Mobile Gaming, klein nur, weil wir uns noch einmal in einem gesonderten Podcast über den Corpus Delicti unterhalten werden. André und Jochen spielen bereits grausam Free-to-Play-Mobile-Kram, aber die Geschichte ist zu gut, um sie euch hier vorzuenthalten. Also, am 10. Oktober machte der Talkshow-Host Jan Böhmermann in seiner Show Neo Magazin Royal etwas sehr Dreistes, etwas echt Unerwartetes. Und zwar knöpfte er sich ein aktuell stark beworbenes Mobile-Spiel vor, für das derzeit besonders Influencer, die bei Kindern beliebt sind, als Werbetestimonials eingespannt werden. Das Spiel heißt Coin Master. Es ist für iOS und Android erhältlich und natürlich ist es Free-to-Play. Spielerisch ist das Ganze ein relativ simpler, einarmiger Bandit, mit einem Dorfaufbau-Metaspiel und vor allem mit harten Free-to-Play-Mechaniken und schier endlosen Mikrotransaktionen. Die Anzahl der Züge am virtuellen Glücksspielautomaten ist pro Stunde begrenzt. Ein beständiger Reigen aus Sonder- und Blitzangeboten drängt den Spieler dazu, sich Ingame-Währung, Freizüge und weitere Items gegen Echtgeld zu kaufen. In der Sendung führt Böhmermann das vor und er weist darauf hin, wie sich dieses Spiel mit seinem lustigen Comic-Look, mit seinem Influencer-Marketing und auch seiner Alterseinstufung in den Mobile-Stores, die war in beiden Stores zum Ausstrahlungszeitpunkt bei 0 Jahren, ganz klar an Kinder richtet. Das Spiel richtet sich an Minderjährige, die hier spielerisch Glücksspiel präsentiert und beigebracht bekommen. Und er zeigt außerdem auf, dass das Entwicklerteam hinter Coinmaster ausschließlich von einigen Branchengrößen der Glücksspielindustrie finanziert wird. Und er drückt seine Überraschung darüber aus, dass dieser Titel nicht längst ein Fall für den Jugendschutz ist. Und er stellt fest, dass die dafür zuständige Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die BPJM, nur dann aktiv wird, wenn ein Antrag auf Prüfung vorliegt. Und dann passierte das.
Ich bin ehrlich, wir hier beim Neo-Magazin Royal, wir haben über die Jahre eine gewisse juristische Expertise aufgebaut. Wir kennen uns inzwischen ganz gut aus mit Rechtsfragen und auch mit Indizierungen. Wir würden gern handeln, aber wir sind leider nicht antragsberechtigt. Der Antrag bei der Bundesprüfstelle muss direkt von Ämtern oder von Bildungseinrichtungen kommen. Wenn Sie also Lust haben, da draußen vor den Empfangsschirmen oder vor der Mediathek auf ein kleines Verwaltungsabenteuer spielen für die ganze Familie, dann kommt hier mein Behördenmaster Sommerspaß Spezial mit 550% mehr zivilgesellschaftlicher Haustierpower und 8 Fuchsfutter. Wenn Sie in der Polizeibehörde arbeiten oder beim Zoll, beim Finanzamt oder beim Ordnungsamt, wenn Sie Lehrer sind an der Schule oder in einer anderen staatlichen Bildungs- oder Jugendeinrichtung arbeiten, Sie können bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien einen Antrag auf Indizierung von simuliertem Glücksspiel-Apps stellen. Just for fun. Einfach mal probieren. Einfach mal an der Slotmaschine drehen, damit unsere Kinder nicht so enden.
Und die Aktion, die war erfolgreich. Der Behörde zufolge gingen direkt mehrere Anträge auf eine Prüfung auf jugendgefährdende Inhalte zum Spiel Coinmaster ein. Der entsprechende Prüfungsprozess sei inzwischen angestoßen. Derzeit hole man ein Statement der Entwickler Moon Active ein. Danach würde in einem, Zitat, gerichtsähnlichen Verfahren über die Jugendgefährdung des Spiels entschieden. Die Nachricht sorgte international für Aufmerksamkeit und lenkte auch hierzulande mal wieder den Blick auf das Thema Glücksspiel und Jugendschutz bei Games. Bravo, Jan. Das ist wirklich ein toller kleiner PR-Stunt, auch wenn natürlich Coinmaster nur die Spitze des Eisbergs ist. Ein Statement der Entwickler hierzu gibt es nicht. Der Coinmaster Twitter-Account spuckt unbeirrt Werbelinks für Ingame-Vorteile aus. Aber hey, die Alterseinstufungen in den Mobile-Stores, die haben sich plötzlich geändert. 17 plus ist das Spiel nun bei Apple und ein USK-Siegel ab 16 trägt es im Google Play Store. Na Donnerwetter. Ausblick. Neuer Medienstaatsvertrag in Aussicht. Medienberichten zufolge ist der neue Medienstaatsvertrag der Rundfunkanstalten, der ab 2020 Rundfunkangebote wie TV und Radio, aber eben auch neue Medien und damit Sachen wie Livestreaming in Deutschland regelt, beinahe fertig. Es gäbe nur noch wenige Diskussionspunkte, so seien Privatsender an flexibleren Werbezeiten interessiert und würden gern verhindert sehen, dass Smart-TVs Werbung über ihre Sendungen einblenden. Doch insgesamt ist dieser Medienstaatsvertrag beinahe fertig. Das zumindest berichtete die rheinland-pfälzische Medienstaatssekretärin Heike Raab nach einem Treffen der Rundfunkkommission in Hamburg Ende September. Und heute, am 25. Oktober, also am Ausstrahlungstag der Sendung, wird die Kommission noch einmal in Bayern zusammenkommen und hoffentlich die letzten Fragen klären. Dann könnte das neue Gesetzeswerk im Dezember beschlossen werden, dann im März 2020 unterzeichnet und im September 2020 in Kraft treten. Wir bewegen uns also langsam, aber sicher, halten der Geschwindigkeit, wie das Gesetzestexte bei uns tun, auf ein Ende der aktuellen Zwickmühle zu, mit der vor allem die größeren deutschen Streamer zu leiden haben, dass deren Angebot nämlich laut dem aktuellen Regelwerk ein Rundfunkangebot darstellt, für das man, genau wie ein TV-Sender, eine Rundfunklizenz beantragen muss, samt Vorlagen wie Jugendschutzbeauftragten oder einer Gebühr bis zu 10.000 Euro und ähnlichen Sachen. Wir berichteten darüber, das Ding ging vor einer ganzen Weile schon durch die Gaming-Presse. Und das macht den neuen Medienstaatsvertrag dann doch deutlich anders. Streamer brauchen keine Sendelizenz mehr. Ihre Arbeit fällt zukünftig unter den Begriff Bagatellrundfunk oder gar zulassungsfreier Rundfunk mit weitaus lockereren Regeln. Erst wer mehr als 5.000 gleichzeitige Zuschauer erreicht oder im Monatsschnitt über 20.000, der braucht eine Lizenz, wobei hier im aktuellen Entwurf direkt auch Ausnahmen für das Vorführen von Games vorgesehen sind. Allerdings sind Streamer immer noch dazu verpflichtet, ihr Streaming-Angebot anzumelden und gewisse Auflagen zu erfüllen. Das dürfte vor allen Dingen um Werbeplatzierung und Jugendschutz gehen. Und wer gegen die verstößt, der riskiert auch Sperren und Strafen. Interessant ist ebenfalls, dass Netzplattformen wie YouTube oder Twitch einen eigenen Begriff in diesem Regelwerk spendiert bekommen. Sie sind sogenannte Medienintermediäre. Diese Plattformen seien dann verpflichtet, nicht zu diskriminieren und Angebote, die, Zitat, in einem besonderen Maße die Meinungs- und Angebotsvielfalt fördern, Zitat Ende, besonders hervorzuheben. Man darf gespannt sein, ob da am Ende wirklich ein Effekt an der YouTube-Startseite sichtbar sein wird. Jedenfalls, die Neuregelung des Rundfunks in den Zeiten des Internets befindet sich hierzulande auf der Zielgeraden. Sobald der neue Medienstaatsvertrag durch ist, will ich dann auf jeden Fall nochmal genauer auf das Thema eingehen. Und falls ihr euch wundert, warum Onkel Stange plötzlich einen Zwischenschritt beim Weg zum neuen Vertragswerk zum Thema macht, das ist ganz einfach. Der Onkel Stange ist gestern bei der Magazinplanung auf einen Spiegel Online-Artikel reingefallen. Einen aktuellen Spiegel-Online-Artikel, der den finalen Vertrag bereits am 25. Oktober in Aussicht gestellt hat. Das war eine Falschmeldung, das war eine Ente, die ist inzwischen korrigiert, samt einer kleinen Entschuldigung beim Spiegel-Artikel. Aber anstatt, dass ich jetzt die Meldung komplett aus dem Magazin knalle, habe ich sie angepasst und drin behalten, denn das Thema hatten wir schon lange nicht mehr auf dem Schirm und ich glaube, da ist so ein kleines Update keine schlechte Sache. Spieleförderung. Schlechte Chancen auf Fortführung 2020. Am 24. Oktober berichtete der Tagesspiegel mit einer Exklusivmeldung, dass die Spieleförderung in Deutschland nun endgültig vom Tisch sei. Die 50 Millionen Fördermittel, die im aktuellen Jahr vergeben werden, seien tatsächlich nur eine einmalige Sache gewesen. Die Zeitung beruft sich dabei auf einen Bericht des zuständigen Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur von Andreas Scheuer, CSU, an den grünen Abgeordneten Sven-Christian Kindler, welcher der Redaktion vorliegen soll. Und da sei konkret davon die Rede, dass die Förderung 2019 nur einmalig veranschlagt gewesen sei. Am gleichen Tag erklärte Kindler auf Nachfrage von Gameswirtschaft.de via Twitter, dass die Grünen-Fraktion im nicht öffentlichen Haushaltsausschuss am 24.10. auch erneut einen Antrag für 50 Millionen Games-Förderung in Deutschland für das Budget des Verkehrsministeriums gestellt habe. Dieser Antrag sei aber von SPD, CDU und CSU abgelehnt worden. Derweil sollen nicht nur beim Thema Autobahnmaut, sondern auch bei vielen anderen Infrastrukturprojekten wie Stuttgart 21, Fehmarnbelt und vielen anderen Themen Chaos und Kostenexplosionen ans Tageslicht gekommen sein. Es sieht also schlecht aus um eine Fortführung der Spieleförderung in Deutschland. Nur Felix Falk, der Geschäftsführer des Branchenverbands Game, der will die Flinte noch nicht ins Korn werfen und erklärt in einem Facebook-Kommentar zum Thema, Zitat, Mensch, nun mach doch mal langsam. Oppositionsanträge werden von der Regierung immer abgelehnt. Das hat mit dem Inhalt nichts zu tun. Es gilt weiter konstruktiv bleiben und bis zur Entscheidung Mitte November warten. Zitat Ende. Und er verweist auf eine von ihm verfasste, verhalten optimistische Durchhaltekolumne, in der er betont, dass der Drops erst im November final gelutscht ist und dass in der parlamentarischen Debatte noch viel passieren kann. Zunächst geht es halt um große Projekte, wie eben die PKW-Maut in den Ausschüssen. Im Parlament kann die Gamesförderung immer noch passieren. Damit hat er durchaus recht, aber die Uhr tickt und die Weichen für den Verkehrshaushalt 2020, der eben auch Games betrifft, die scheinen zunächst eher ungünstig gestellt zu sein. Und nun kommt der letzte Teil des Magazins, wo ich wie gewohnt Release-Termine nenne, und zwar die von allerlei interessanten PC- und Konsolenspielen, die in den kommenden 2 Wochen erscheinen, also bis einschließlich dem 8. November. Und wie immer gibt es keine Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Angaben. Und oh ja, so langsam öffnet sich das Haupt-Release-Fenster des Jahres. Wir haben jede Menge Spiele, aber welche? Welche haben wir denn da am 29. Oktober etwa? Da wäre Afterparty für PC und aktuelle Konsolen. Das ist das neue Spiel der Oxenfree-Macher Night School Games und erneut ist das ein Adventure, diesmal jedoch ein eher heiteres. Darin verfolgen wir die 2 besten Freunde Milo und Lola auf einer epischen Kneipentour durch die Hölle, in der sie herausfinden, wieso sie überhaupt dort gelandet sind und in der sie am Ende Satan unter den Tisch saufen müssen. Wer es etwas grimmiger mag, der bekommt mit dem Remaster von Yakuza 4 für die PlayStation 4 am 29.10. einen der meiner Meinung nach besten Teile der Sega-Spielereihe. Wie gewohnt ist das eine Mischung aus ernstem Japan-Mafia-Drama, aus Prügelspiel, Adventure und haufenweise Minispielen und einem Hauch Lebenssimulation. Diesmal mit 4 verschiedenen spielbaren Charakteren, mit dem sympathischsten Schuldeneintreiber der Spielewelt, mit coolen Story-Twists und großem Umfang. Aber Das Ding war bereits damals als PS3-Spiel technisch ziemlich veraltet. Da kann das Remaster sicher nicht viel reißen. Und mit Yakuza 0, mit Yakuza 6 und den komplett neu programmierten Remakes von Yakuza 1 und Yakuza 2 gibt es aktuell halt auch viele gute Alternativen im Revier. Dennoch, wer die Serie mag, Yakuza 4 ist schon wirklich ein sehr cooles Spiel gewesen. Dann kommt ein weiteres PS3-Spiel auf die PS4 und auf die Switch, nämlich Disgaea 4 in der Complete Plus Edition. Ebenfalls am 29.10. Wer die Spielereihe nicht kennt, das ist so schräge Japan-Kost. Das ist Rundenstrategie auf Schachbrett-ähnlichen Maps. Das hat einen schier ohnmächtig machenden Umfang. Wirklich, hunderte Stunden kann man da rein investieren. Und es hat Prinnies als Maskottchen. Seltsame, komische Pinguin-Monster mit Fledermausflügeln und Holzbeinen. Und keine Ahnung, was die Complete Plus Edition jetzt neu und anders macht. Die Website des Spiels verschweigt es eisern. Aber hey, jetzt kann man Disgaea 4 auch auf neueren Plattformen spielen. Und ich weiß, es gibt ein Publikum für dieses Spiel. Daher rasch weiter und oho, ein Switch-Exklusivspiel kommt. Luigi's Mansion 3 geht am 31.10. an den Start. Ein Action-Adventure, in dem wir Marios Bruder als Geisterjäger durch ein Spukhotel steuern, in dem seine Freunde gefangen sind. Das klingt ein bisschen bescheuert. Und das wird nicht besser, wenn man an Fähigkeiten wie einen Schleimdoppelgänger namens Guigi denkt. Aber wie schon die Vorgänger ist es ein Spiel voller Überraschungen und Kreativität. Nintendo hat hier bislang stets primär gezeigt, wie ein Ghostbusters-Spiel eigentlich auszusehen hat. Und ich erwarte von Teil 3 nichts anderes. Weiter geht's am 5. November. Da kommt etwa das neue Just Dance 2020, Ubisofts erfolgreiches Tanzspiel, das für PC und alle Konsolen erscheinen wird, darunter übrigens auch die gute alte Wii, die seit 2013 eigentlich schon im Ruhestand ist, aber anscheinend gibt es immer noch Kundschaft für eine Wii-Fassung des Partyspiels, indem man dazu animiert wird, allerlei Tanzroutinen zu bekannten Popsongs nachzuahmen. Wie gut man das vermag, das ermittelt das Spiel per Motion-Controller oder per Smartphone-Begleit-App und das soll tatsächlich ein ganz lustiges Partyspiel sein. Dann kommt am 5.11. auch noch Black Sad Under the Skin. Das ist ein Noir-Krimi-Adventure für PC, PS4 und Xbox One. Das kommt von den spanischen Pendulo Studios, die ihr vielleicht von ihrer Runaway-Adventure-Reihe kennt. Black Sad basiert nun auf der gleichnamigen Comic-Reihe, die ebenfalls aus Spanien kommt und versetzt uns ins New York der 50er Jahre, wo wir als Privatermittler das Verschwinden eines Boxers aufklären müssen. Ah ja, alle Charaktere sind menschenähnliche Tierwesen. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auch ein PC-Exklusivspiel erscheint demnächst am 5. November, kommt nämlich Planet Zoo raus von den Planet Coaster-Machern Frontier Developments. Und wieder ist das so ein Parkaufbauspiel, nur baut ihr diesmal keine Achterbahn oder Dino-Gehege, sondern ein Zoo. Inklusive Zuchtmechanik, Genmanipulation und Storyline. Schauen wir mal, ob das Spiel mehr ist als nur ein schicker Grafikblender, denn genau das kann man ja dem Quasi-Vorgänger Jurassic World Evolution vom gleichen Studio vorwerfen. Und dann der 8. November und gleich zwei Exklusivspiele. Zum einen Death Stranding für die PlayStation 4, das neue Werk des Metal Gear Solid-Schöpfers Hideo Kojima und das erste Produkt seiner Selbstständigkeit nach dem Rauswurf bei Konami und kurz darauf dem Exklusivdeal mit Sony. Das Spiel ist schräg. Wir steuern einen von Norman Reedus verkörperten Boten durch eine postapokalyptische Welt, in der Geister und Söldnerbanden ihr Unwesen treiben. Ein Hauptaugenmerk des Spiels scheint tatsächlich das Vorankommen zu Fuß zu sein, das Überqueren von Flüssen und Abgründen, das Umschleichen von Gegnerstellungen und Monstern, das Verbinden einzelner Reste von Zivilisationen, darum geht's in Death Stranding. Und Kojima-typisch ist das alles dann auch noch voll mit seltsamen Ideen, mit schrulligen Gags, mit bekannten Schauspielern und langen Zwischensequenzen. Wir wissen, der Mann will eigentlich Regisseur sein. Meine Prognose: Daran werden sich die Geister scheiden. Das wird Liebe oder Hass für dieses Spiel geben und nur wenig zwischendrin. Mark my words. Am gleichen Tag kommt dann auch noch ein Switch-Exklusivtitel. Allerdings ist es nur, das neue Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Die übliche Sport-Minispielsammlung, in der Mario und Sonic-Charaktere in den Originalstadien allerlei Sportarten antreten. Zwischendurch flattert dann immer wieder das offizielle Logo durchs Bild, das offizielle Maskottchen dürfte durchs Bild stolpern und naja, immer noch besser als die Zeiten, in denen Sega realistische Olympiaspiele gemacht hat. Die waren völlig steril und seelenlos, da ist ein Karatekampf zwischen Mario und Sonic sicherlich schon irgendwie cooler. Und dann haben wir noch ein Spiel am 8. November für die PS4, für die Xbox One und den PC, Need for Speed Heat. Ein neues Need for Speed, diesmal mit einem fiktiven Miami als Open-World-Schauplatz und mit einer Zweiteilung in Tag- und Nachtphasen, in denen es jeweils unterschiedliche Rennevents zu bestehen gibt. Freilich sind da auch illegale Straßenrennen dabei und Polizeiverfolgungsjagden. Und Entwickler Ghost Games konnte es nicht lassen und baute erneut so eine weltfremde Story über coole Underground-Racer, Social-Media-Follower und ähnlichen Blödsinn ein. Aber herrje, vielleicht steckt da ja ein okayes Rennspiel dahinter. Und immerhin, EA hat bereits versprochen, dass man diesmal seine Autos nicht mittels Lootbox-System upgraden wird. Na, wenn das nicht mal neugierig macht. Ich bin jedenfalls neugierig darauf, was die nächsten Wochen noch so an News und Ereignissen in der Branche hergeben werden. Und ich werde euch dann im nächsten Magazin genau davon berichten. Und ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein oder bei einem unserer vielen anderen Podcasts. Das wäre wunderbar. Bis dahin.